Ja, wunderbar. Schön, dass ihr so dabei seid, dass ihr diesen Sonntag nehmt als eine Gelegenheit, als eine Chance, um dem lebendigen Gott zu begegnen, um ihm die Ehre zu geben, aber sicherlich auch, um etwas zu empfangen und ja, etwas Großartiges von ihm zu erleben. Und wenn du heute zum ersten Mal da bist, möchte ich dir sagen, auch unsere Predigten, unsere Botschaften, die wir haben hier, die sollen dir helfen, in deinem Alltag, in deiner Situation, in deinem kleinen Leben, genau das zu erleben, was Jesus für uns vorbereitet hat, damit das große und das ewige Leben für uns etwas wird, was sich immer mehr erschließt und immer mehr in unserem Leben Raum gewinnt. Wir stecken dieses Jahr in dem Thema Zusammenwachsen, und das ist ja so ein besonderes Wort, das wir mit diesem Unterstrich geschrieben haben, wo es einmal darum geht, zusammenzuwachsen und eins zu werden, aber auch natürlich gemeinsam voranzugehen. Und auch das Thema heute wird so beides beinhalten. Es geht nicht nur um das Zusammenwachsen, sondern es geht auch um das gemeinsam in das hineinwachsen, was Gott für uns vorhat. Und vor zwei Wochen habe ich darüber gesprochen, dass Gemeinde Familie ist, und ich habe schon angekündigt, dass heute das Thema ist Familie bzw. Ehe und Beziehung, und ich möchte uns einfach heute mit hineinnehmen in ein paar gute Tools, in ein paar gute Werkzeuge für eine gute Ehe. Und jetzt kannst du natürlich sagen, okay, ich habe mit Ehe gar nicht so viel zu tun im Moment, weil ich bin noch gar nicht verheiratet, oder dein Leben hat einen anderen Weg genommen. Vielleicht hast du mal eine Ehe geschlossen und festgestellt, dass das nicht das geworden ist, was du dir gewünscht hast, was daraus werden sollte. Und ich möchte allen heute Mut machen. Es geht nicht nur um die, die verheiratet sind heute, sondern auch wenn du Single bist, dann hör gut zu. Es wird viele, viele großartige Tipps für dein Leben geben. Gott hat so viel bereit für deine spätere Zukunft, für deine Gemeinschaft mit einem liebenswerten Menschen und auch für diejenigen, die sagen, ja, ich habe das eigentlich schon hinter mir. Gerade auch für die Älteren möchte ich dir sagen, du hast das Potenzial, anderen zu helfen. Die Bibel sagt, dass die Älteren die Jüngeren lehren können. Und das ist etwas Gutes, denn du wirst feststellen, dass deine Enkel nicht unbedingt deine Musik mögen, vielleicht auch nicht deine Kleidung, aber sie mögen deinen Glauben, sie mögen deine Lebenserfahrung, sie mögen das, was du erlebt hast. Und deswegen, da passt gut auf heute und gib das weiter an deine Enkel, an die Menschen, die in deiner Nähe sind, weil ich glaube, dass Gott für uns alle etwas bereit hat. Und wir werden dann im neuen Jahr, in 2019, sicherlich auch mal so eine ganze Serie darüber machen, wo wir uns mit allen Aspekten dieses Zusammenlebens damit beschäftigen, auseinandersetzen, weil eine gute Beziehung hat so viele Komponenten und vieles wird in der Kirche ausgespart oder wir sprechen das der Kirche gar nicht zu. Darf man in einem Gottesdienst über Sexualität und Körperlichkeit reden? Darf man über die körperliche, seelische und geistige Verbindung eines Menschen sprechen? Und wir haben auch als Älteste mal darüber gesprochen und haben gesagt, wir würden das gerne tun, weil das so real ist, weil das omnipräsent ist. Überall haben wir damit zu tun, aber in der Kirche hörst du nicht darüber, wie Gott sich eine gute Beziehung vorstellt. Und das wollen wir ganz bestimmt in die Hände nehmen und wir werden auch im nächsten Jahr dann darüber etwas sagen. Ich möchte heute keine heile Welt hier vorstellen. Ich bin ja nicht gekommen, um dir zu sagen, wie falsch dein Leben ist, wie falsch du alles machst oder wie unzureichend du bist. Wir haben schnell das Gefühl, bei den anderen klappt's und bei mir, ja. Ich habe halt ins Klo gegriffen, ne? Ich habe irgendwie den Pfosten zu Hause, ich habe den zu Hause oder die zu Hause, mit der das Leben nicht gelingt. Das ist nicht so. Du wirst es auch hoffentlich merken heute, sondern es geht um etwas, was Gott in unserem Leben tun möchte. Gestern hatten wir eine großartige Hochzeit von Annika. Annika Philipsen hat den Felix geheiratet. Ihr kennt den Felix wahrscheinlich, der hier mal Praktikum gemacht hat. Und das ist natürlich so schön, wenn du bei so einer Traumhochzeit dabei bist. Zudem haben wir, Christine und ich, in diesem Monat auch unseren 31. Hochzeitstag gefeiert. Und natürlich hat meine Frau dann natürlich hat meine Frau dann natürlich ein kitschiges Bild gepostet, wie man das so macht. Alle Leute posten ja diese kitschigen Bilder, wo du so deine Idylle, dein tolles Leben darstellst und dann hast du da so ein Klischeebild vom Traumpaar. Und auch das Bild, was da unten rechts ist, das ist vor 2 Wochen auf einer Hochzeit entstanden, wo wir einfach nur da so gesessen haben und jemand hat das eingefangen und wir haben gedacht, das passt einfach gut zu diesem Thema heute. Ich weiß nicht, was solche Bilder bei dir auslösen, wenn du die hier siehst oder bei Facebook, bei Instagram oder wo auch immer im Fernsehen, in Illustrierten. Ich weiß nicht, was das bei dir auslöst. Vielleicht Freude und Zustimmung. Du sagst, oh, toll, dass da ein Paar ist, das über 30 Jahre zusammenhält. Vielleicht siehst du auch deine eigene Situation und sagst, ja, bei mir wäre es vielleicht gerne so. Wir mögen es einfach nicht, das Glück der anderen ständig vorgehalten zu bekommen. Das kann furchtbar werden, das kann schrecklich sein, dass man immer nur das Glück der anderen sieht und sagt, ich wäre auch gerne glücklich. Und das hat etwas auch damit zu tun, wie wir geprägt worden sind und vor allem wie die Medien und der ganze Einfluss um uns herum uns im Moment prägt. Wir werden geprägt von einer Hollywood-inspirierten Welt, wo du, wenn du sonntags den Fernseher anmachst mit Serien und Kitschfilmen überhäuft wirst, wo der Schmalz nur so rausläuft und du die heile Welt vorgespielt kriegst und Menschen, die so, ach, so selbstlos sind, so liebevoll und so großartig sind. Und dann löst das in uns etwas aus. Ja, so muss es sein. So muss mein Leben auch werden. Und das beginnt schon bei den Kindern. Also zu unserer Zeit, ne, das geht jetzt mehr so in die elektronische Welt, aber da sind die Klischees die gleichen. Barbie als das Vorbild einer Frau, schlank, hübsch, wenn die morgens aufwacht, die hat keinen Mundgeruch, gar nichts. Die ist einfach nur perfekt und Ken, der Traummann. Und wie spielen Kinder dann miteinander? Die spielen ja nicht, oh, du bist doof, du hast mich geärgert, sondern, oh Ken, du bist der Schönste. Und Ken sagt, oh Barbie, meine Traumfrau, meine Prinzessin. Und so spielen Kinder schon und bauen sich eine ideale Welt auf. Und als Teenager geht das weiter, das wird eher noch tiefer. Du hast Idole vor Augen und sagst, boah, so möchte ich mal werden und so soll mein Traumpartner aussehen. So kommen die Vorstellungen. Es muss nicht unbedingt der Prinz in der weißen Kutsche sein, aber wir haben ein idealisiertes Bild von der Zukunft. Und es ist nicht anders, wenn du verheiratet bist. Immer wieder kommen die Momente, wo du andere Traumpaare siehst, und anfängst zu träumen, wie wäre es denn, wenn mein Mann auch mal so nett wäre, wenn meine Frau auch so toll wäre, wenn alles mal so schön wäre, wie dieses Bild, was ich um mich herum sehe. Und das Ganze wird natürlich unentwegt aus dem Internet, von Hollywood, von den Filmen, vom Fernsehen, von den Zeitschriften, von den Magazinen, von den Romanen und was auch immer befeuert. Vielleicht sogar auch von pornografischen Darstellungen, wo du ein Bild vorgemalt kommst, was nicht der Realität entspricht, was Illusion ist, was nicht das ist, was das normale Leben ist, sondern es wird dir eine Welt vorgegaukelt, die in der Realität überhaupt nicht da ist. Und ich will heute mal diese Hollywood-Schlösser zum Platzen bringen. Ist das gut? Mal diese ganzen Luftballons mal so hineinstechen, paff, 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 paff. Und wir wollen mal so ein bisschen auf die Erde kommen und schauen, was macht denn wirklich eine gute Beziehung aus? Der Traumpartner nach unseren Vorstellungen, der ist sicherlich etwas, was nicht den Vorstellungen Gottes entspricht, wo du so von den Filmen hast, so diesen Mr. Right, den Richtigen, die Mrs. Right, die absolut Richtige immer vor Augen geführt bekommst. Wenn wir nur die haben, wenn wir nur den haben, dann läuft unsere Beziehung wie geschmiert. Das ist das, was dahinter steht, hinter dieser Aussage. Der Traumpartner ist der, der meine Träume wahr werden lässt, der mein Leben erfüllt und mein Leben so schön und so reich macht. Und wenn wir in diesen Prinzipien denken und leben und träumen, dann haben die Träume Gottes keinen Platz in unserem Leben. Und ich möchte heute einfach mehr Bezüge zu den Träumen Gottes für dein Leben einmal herstellen. Nicht zu den Träumen, die Hollywood propagiert und die alle uns so um uns herum erzählen und die dann am Ende doch nicht funktionieren, sondern Gottes Wege funktionieren. Die Wege, die Gott für dich hat, sind gut. Er hat Leben. Und ich wünsche mir, dass du heute so ein paar Dinge erkennst, die dich davon abhalten, die Prinzipien der Bibel und die Prinzipien Gottes für dein Leben in Anspruch zu nehmen, egal ob du verheiratet bist oder ob du Single bist. Wenn du deinen Traumpartner noch nicht gefunden hast, dann solltest du dir die Frage stellen, ob du der Traumpartner bist für deinen Partner. Warum suchst du einen Traumpartner, eine Barbie oder einen Ken, wenn du doch selber nur der Michael, die Susanne, der ganz normale Mensch bist? Du wirst doch mit dem Traumpartner nie mithalten können, der perfekt ist, der immer lieb ist, der immer nett ist. Es werden so sehr deine Defizite, deine Schwierigkeiten offenbar werden. Warum suchst du einen Traumpartner? Was ist, wenn du feststellst, ich bin nur ein Mensch, ich bin nicht perfekt, ich bin nicht fehlerlos, sondern wenn ich aufwache morgens, habe ich noch Mundgeruch. Und das ist ernüchternd in einer Beziehung und das ist auch nötig. Und wenn wir dieses Bild anschauen, so was so Perfektion darstellt, ich habe das bewusst genommen, ich habe überlegt, sollst du so ein Bild nehmen, aber wir sehen solche Bilder immer wieder, dann haben alle den Eindruck, Michael und Christine, die haben es geschafft. Da läuft's. Da ist alles perfekt. Da läuft alles. Und ich habe auch schon gehört, dass unsere Tochter immer so lieb ist. Also sie ist wirklich eine liebe Tochter, aber die ist nur lieb. Verstehst du? Nur. Die ist nie böse und nie hat sie Widerworte und nie will sie mal nicht aufräumen und so weiter. Ich weiß gar nicht, wer diese Gedanken in die Welt gesetzt hat. Das ist eine der falschesten Vorstellungen, dass jemand, der hier vorne steht, anders lebt und anders ist als du. Doch, vielleicht lebe ich anders, aber ich bin in derselben Situation wie du. Ich habe dieselben Voraussetzungen, wir haben dieselben Herausforderungen. Ich bekomme das nicht in die Wiege gelegt. Es ist ein Fehler zu glauben, dass der Pastor immer Lust zum Beten hat, immer lieb zu seiner Frau ist, immer alles gut macht. Wenn du mit mir mal in Urlaub fährst, wirst du merken, da sind Defizite, da sind Ecken, da sind Kanten, da sind Probleme, die du auch mit mir bekommen kannst. Jeder lernt, auch ich lerne und Christine lernt. Und das, was du hier siehst, das ist ja nur die Spitze des Eisberges. Darunter ist ein Berg von Arbeit, von Beziehungsarbeit, die wir geleistet haben, von Investitionen in unsere Beziehung hinein, in den anderen und ein Leben mit Jesus. Ein Leben, wo wir gemeinsam Gott suchen, wenn die Dinge nicht so laufen, wie wir sie uns vorstellen, wenn unsere Träume zerplatzen. Unser Tag beginnt nicht immer mit einem Lied und mit Sonnenschein, sondern der beginnt genauso mit Regen, wie dein Tag mit Regen beginnt. Der Apostel Paulus sagt uns, dass wir täglich Fehler machen. Und das merke ich immer wieder. Die Ehe ist der beste Ort, um festzustellen, dass du fehlerhaft bist, also ich, und dass mein Partner fehlerhaft ist. Wir machen Fehler. Es gelingt uns nicht alles und jeden Tag neu brauchen wir Gnade und Vergebung. Und Menschen, die zu Vorbildern werden, Menschen, die, wo du ja siehst, da wächst etwas auf, das ist so dieser Eisberg, der auf einmal hochragt, der immer größer und höher wird, das sind Menschen, die die Herausforderungen des Lebens angenommen haben und die ihren Glauben sichtbar werden lassen. Die anfangen, an das zu glauben, was Gott sagt, auch das, an das zu glauben, was Gott in den Nächsten hineingelegt hat, in unseren Partner hineingelegt hat. Und wir haben Entscheidungen getroffen, unsere ganze Hilfe, unsere ganze Hoffnung auf den Herrn zu setzen und alles zu geben, dass wir in unsere Beziehung wachsen und dass wir uns nicht aufhalten lassen von unserer Fehlerhaftigkeit, die uns unser ganzes Leben begleiten wird. Ich habe 30 Jahre lang Fehler meiner Frau erlebt und Christine erlebt 30 Jahre lang Fehler von mir. Und wir haben uns entschieden und sagen, jawohl, die nächsten 30 Jahre sind es auch wert, mit diesen Fehlern zu leben, weil etwas entsteht, etwas Neues wächst, was von diesen Fehlern nicht aufgehalten werden kann. Und lass dir nicht einreden, dass wir es leichter hätten. Wir haben aber eine Entscheidung getroffen, dass wir unseren Unzulänglichkeiten nicht freien Raum geben, sondern dass wir unser Vertrauen in den Herrn setzen. Und wir haben eins aufgegeben, den anderen zu verändern. Einer meiner größten Trugschlüsse nach der Eheschließung war, das wird schon. Das wird sich schon ändern. Und nach einem Dreivierteljahr habe ich gemerkt, haben wir noch ein bisschen Luft, da könnte sich noch was tun. Und nach anderthalb Jahren war die erste Ehekrise da oder waren richtig Enttäuschungen da, weil ich gespürt habe, das wird wohl nichts. Meine Frau ist so. Ich kann sie nicht verändern. Die einzige Person, die du verändern kannst, bist du selbst. Du selbst bist die Person, die du verändern musst und darfst. Und nur einer kann Menschen ändern. Und das ist Gott. Das ist Jesus. Er sagt, siehe, ich mache alles neu. Jesus ist der, der Menschen verändern kann. Aber du kannst nicht deinen Partner verändern. Du kannst nicht deine Kinder verändern. Du kannst dich nur selber verändern. Also haben wir unsere Hochs und Tiefs. Wir haben die Momente der Anziehung und der Abstoßung. Wir haben die Momente der Begeisterung und der Enttäuschung und auch der Harmonie und des Streits. Und alles, was du siehst, ist im Laufe der Jahre gewachsen. Und mir ist klar geworden, ich habe nicht Mrs. Perfect, aber ich habe einen liebenswerten Menschen, den Gott mir zur Seite gestellt hat. Voller Fehler, aber auch voller guter Dinge, voller Gold. Und wir sind dabei, in unsere Beziehung Gold zu schürfen. Das ist unsere Aufgabe, nicht die Fehler zu schürfen, sondern Gold zu schürfen, was im anderen liegt und was in unserer Beziehung liegt. Und deshalb möchte ich dir als eine der ersten wichtigen Aussagen dieses Morgens mitgeben. Du musst nicht den richtigen Partner finden, sondern du darfst der richtige Partner sein. Das ist dein Vorrecht und das ist die eine der Grundlagen von einer guten Beziehung. Die zweite Illusion, die wir so bekommen, ist natürlich dieses Gefühlsleben. Und das Gefühlsleben ist in der Tat da, wenn man sich kennenlernt, lieben lernt und so die ersten Monate und vielleicht die ersten ein, zwei Jahre seines Lebens so miteinander verbringt. Das wird vielfach überlagert von diesen Liebesgefühlen. Aber wir leben ja nicht nur im Gefühl, sondern wir sind Wesen, die auf drei Ebenen leben, nämlich auf der geistlichen, auf der seelischen und der körperlichen Ebene. Und bedingungslose Liebe hat nichts mit Gefühlen zu tun. Die Liebe, von der die Bibel spricht, da wo es nicht nur um die körperliche Zuneigung geht, wo es nicht nur um die Freundesliebe geht, sondern wo es um die Agape Gottes geht. Um die Liebe, die bedingungslos liebt, egal wie der andere ist, egal wie unsere Umstände sind. Das hat nichts mit Gefühl zu tun, sondern mit einer Entscheidung. Ich bleibe bei dir. Ich habe eine Entscheidung getroffen vor Gott, und vor der Gemeinde und vor den Menschen, als wir die Ehe geschlossen haben. Ich habe einen Bund mit meiner Frau geschlossen und ich habe eine Entscheidung getroffen. Das ist die Liebe, von der die Bibel spricht. Ich bleibe bei dir. Und dass Christine heute noch bei mir ist, zeigt ihre große Liebe zu mir. Denn es hätte viele Gründe gegeben, sich von mir zu trennen und zu sagen, nee, also unter einem richtig perfekten Ehemann stelle ich mir dann doch was anderes vor. Sie nimmt mich mit meinen Stärken und mit meinen Schwächen an. Und dieses Bild, was ich eben gezeigt habe, ist ein starkes Bekenntnis zu dem Ehebund, den wir vor Gott geschlossen haben. Weil wir sagen, wir gehören zusammen. Auch wenn wir Falten haben, wenn wir Runzeln bekommen, graue Haare und was auch immer. Und wenn es irgendwann mal nicht mehr so funktioniert mit dem Sehen und mit dem Hören und was alles so dazugehört, wir bleiben zusammen. Und umgedreht ist es genauso. Dieses schöne und liebenswerte Wesen kann manchmal ganz schön biestig werden, kann manchmal ganz schön anstrengend sein. Aber wir wissen, das, was Gott zusammengeführt hat, das soll der Mensch nicht auseinanderbringen und nicht scheiden. Und die Bibel nennt das diesen Bund eingehen. Ein Bund vor Gott, mit Gott und miteinander und mit Gottes Hilfe, mit der Hilfe von Jesus, mit der Hilfe des Heiligen Geistes dürfen wir jeden Tag neu erleben und neu zusammen sein. Die dritte Illusion, die da ist, ist, dass wenn du deinen Partner hast, nie mehr einsam bist. Das ist ja die große Hoffnung. Ich bin allein und die Bibel sagt schon, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist, sondern ich möchte ihm ein Gegenüber schaffen. Als Single wünscht man sich dringend einen Partner, um nicht mehr einsam zu sein, um geliebt zu werden und wertgeschätzt zu sein. Man möchte Nähe, Zärtlichkeit, Zuneigung und Geborgenheit. Und wenn das dein Bild von Beziehung ist, dann darf ich dir sagen, das wird definitiv enttäuscht werden. Definitiv. Das ist eine Illusion, dass du nie mehr einsam bist. Du kannst im gleichen Ehebett liegen und der einsamste Mensch auf der Welt sein. Du kannst selbst sogar vorher mit deinem Partner intim geworden sein und dich komplett ungeliebt fühlen. Du kannst am Tisch sitzen mit deiner Familie, mit deinen Kindern und der sein, der nicht dazugehört, der einsam ist, der draußen steht, der sich draußen fühlt. Einsamkeit wird nicht durch Menschen gestillt, sondern durch Gott. Kein Mensch ist in der Lage, die Einsamkeit deines Lebens und deines Herzens zu füllen. Wenn du das von deinem Partner erwartest, dann wirst du ihn überfordern. Er muss Unmenschliches leisten, Übermenschliches, Übernatürliches leisten und das gelingt nicht. Diese Erwartung, die wir in den Nächsten haben, ist komplett überzogen. Und deswegen ist es wichtig, dass in der Ehe noch jemand ist, dass da nicht nur Mann und Frau ist, sondern auch Jesus Christus. Der ist die Nummer 3 in eurer Ehe und eigentlich ist er sogar dann die Nummer 1. Er ist derjenige, der in der Mitte steht und der, da wo du von deinem Partner enttäuscht bist, da wo ich in meinem Bett gelegen habe und geweint habe und meine Frau hat neben mir geschnarcht, da war Jesus da. Da war Jesus da und hat angefangen, mein Leben zu verändern. Ja, ich sage das bewusst so, wie es ist. Nicht, wie es wäre, wenn wir perfekt wären, sondern so, wie wir sind. Einsamkeit kann nicht von Menschen gefüllt werden. Okay, ich werde den Punkt gleich bringen. Wenn Ken nach Hause kommt und seine Barbie sieht, dann sagt er, ich habe heute gearbeitet, ich habe ganz viel mich gestritten, mit meinen Kollegen auseinandergesetzt und mit Kunden und ich weiß nicht was, jetzt brauche ich meine Frau. Sie kann jetzt all diese emotionalen Defizite stillen. Ich bin manches Mal mit dieser Erwartung so nach Hause gekommen, jetzt könnte meine Frau mal ein bisschen Verständnis für mich haben. Das Interessante ist, die Frau hat ja auch einen Tag hinter sich und sagt, jetzt kommt mein Ken nach Hause und jetzt kann der mein Liebesloch füllen. Und beide schreien nach Liebe und das nennt man dann Ehekrach. Wenn beide vom Konto abheben, Wenn beide das Konto leer machen, ja, Ehe ist auch wie so ein Konto, wo du eigentlich einzahlen musst, aber du weißt ja, was mit dem Konto passiert. Ne? Man kann abheben und manchmal hat man noch ein bisschen Dispo und dann steht der Gerichtsvollzieher vor der Tür und sagt, hey, jetzt muss es her. Und dann hast du Ehekrach. Wie oft haben wir beide sowas erlebt, dass ich von Christine erwartet habe, dass sie meinen Lebensdurst stillt. Und dann passiert etwas ganz Tragisches. Diese drei Erwartungen werden nicht erfüllt. Ich habe nicht den Traumpartner. Ich bin trotzdem noch einsam. Und mir geht es gar nicht so gut mit dem anderen. Vielleicht geht es mir ja ohne den anderen besser. Und dann hat sich ja so eine moderne Kultur eingefunden. Ich suche mir einen Partner. Vielleicht heirate ich ihn. Dann lebe ich mit ihm zusammen. Dann erfüllt er meine Bedürfnisse nicht, dann trenne ich mich wieder. Und dann suche ich mir einen Partner und dann ja, heirate ich ihn oder auch nicht und so bleibt dieser Kreislauf dran. Früher war das eher so, man sucht Frau, heiratet und man lebt zusammen. Und was ist daran falsch? Ich habe ein altes Paar gehört, die einmal gesagt haben, wir stammen noch aus einer Zeit, wo man nicht alles weggeworfen hat, sondern wo man kaputte Dinge repariert hat. Und ich glaube, dass das ein wichtiger Satz ist für unsere Beziehungen. Beziehungen müssen repariert werden. Und Beziehungen und Ehe ist nicht eine Erfindung von Menschen oder eines Standesbeamten oder eines Papstes oder sonst etwas. Ehe ist die Erfindung Gottes. Wir kennen uns oft nicht mit Gottes Ideen aus und mit Gottes Reich, weil wir zu viel Hollywood gehört haben, zu viel andere Dinge. Und deswegen möchte ich ein paar Dinge sagen darüber, wie Gott sich Beziehungen vorstellt. Und ich wünsche mir, dass du heute tiefer eintauchst in die Vorstellungen Gottes für dein Leben. Denn Jesus will dir immer Leben geben. Jesus ist nie jemand, der Leben wegnimmt, der irgendwie dafür sorgen will, dass es dir schlecht geht, dass du keine Freude hast, dass dein Leben leer ist, sondern er möchte, dass dein Leben reich ist und dass deine Beziehungen aufblühen, dass dein Leben aufblüht, dass du merkst, dass da Vergebung ist, wenn du Fehler hast. Als Jugendlicher musste ich schon erkennen, dass ich fehlerhaft bin, wo ich noch gar nicht mit einem Mädchen zusammen war. Musste erkennen, dass Gott, dass Jesus meine Schuld vergeben kann. Weil ich schon so viel auf mich geladen habe und auch noch im Laufe meines Lebens auf mich laden werde, dass mein Leben immer beschmutzt sein wird. Aber er, Jesus, ist gekommen, um unseren Schmutz abzuwaschen und uns ein neues Leben zu geben. Und er möchte dich beschenken und ich möchte für dich beten heute, auch am Ende des Gottesdienstes, dass Gott deine Einsamkeit füllt, egal ob du Single bist oder in einer Ehe. Dieses tiefe Bedürfnis, nicht alleine zu sein, das kann nicht ein Mensch stillen, sondern das ist Gottes Werk und Gottes Aufgabe. Ich will mal hineintauchen in einen Bibelvers, den der Jesus Christus uns gibt im Markus-Evangelium im 10. Kapitel ab Vers 6. Gott hat die Menschen von Anfang an als Mann und Frau geschaffen. Darum verlässt ein Mann seine Eltern und verbindet sich so eng mit seiner Frau, dass die beiden eins sind mit Leib und Seele. Sie sind also eins und nicht mehr zwei voneinander getrennte Menschen. Und was Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Vielleicht hast du diesen Satz schon mal bei einer Trauung gehört, dass der Pfarrer oder der Priester oder der Pastor oder wer auch immer gesagt hat, was Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Und wir sehen ja hier zwei Aufgaben. Einmal eine Aufgabe Gottes und eine Aufgabe des Menschen. Was ist die Aufgabe Gottes? Er fügt zusammen, was Gott zusammenfügt. Und die Aufgabe des Menschen ist, sich nicht scheiden, also zusammenleben und sich nicht trennen, sich nicht scheiden. Gottes Wege führen immer zusammen, wenn du ihn lässt. Wenn du ihn ranlässt an dein Leben. Deswegen sagen wir ja mit Gottes Hilfe. Wir brauchen Gottes Hilfe, um zusammen zu bleiben und unser Leben gemeinsam zu leben. Und wie hilft Gott mir nun? So viele Christen sind auch enttäuscht davon und sagen, ja, ich habe doch meinen Ehebund vor Gott geschlossen und habe gesagt, Gott, hilf mir. Und dann läuft es auf dem Ruder. Es ist nicht immer dieses Kribbeln mehr in meinem Bauch. Nicht immer das Gefühl der Liebe. Jeden Tag Sex mit meiner Frau oder was auch immer. Gar nichts ist von dem. Ich habe so lange auf die Ehe gewartet und jetzt bin ich frustriert. Wie fügt Gott zusammen? Sein Wesen führt immer zu Versöhnung und zu Vergebung. Gottes Wesen führt uns immer zusammen. Du siehst ja diese beiden Kreise und dann siehst du eine überlappende Menge. Was Gott zusammenfügt, ist nicht auf einmal eins. Das heißt, das ist keine Symbiose, dass dann da kein Michael mehr ist und keine Christine, sondern ein neues Wesen, Michael, Christine, was nur noch zusammen auftaucht. Sondern wir bleiben Michael und Christine, aber wir haben einen überlappenden Bereich. Wir haben einen Bereich, in dem Dinge gemeinsam sind, in dem Dinge ja, sich auch gemeinsam ergeben. Vielleicht wird dieser Bereich auch mit der Zeit größer oder wieder kleiner, je nachdem, wie das so ist. Aber wir bleiben Individuen. Sowohl der rechte als auch der linke Kreis ist ein Individuum. Und auch die Gesamtheit ist absolut individuell. Es gibt keine Ehe so wie deine oder meine. Es gibt kein Leben so wie deins oder meins. Und deswegen, wenn ich jemand anderen geheiratet hätte, sähe die Schnittmenge ganz anders aus. Mein Leben wäre heute ein ganz anderes. Dass ich so bin, wie ich heute bin, ist auch ein Werk meiner Frau. Das ist nicht nur ein Werk Gottes. Es ist auch das, was Gott durch Christine in meinem Leben tun kann und umgedreht. Und deswegen sage ich dir, wenn du Single bist, ist es nicht egal, wen du heiratest. Pass gut auf, mit wem du diese Beziehung eingehst und was für eine Schnittmenge ihr bildet. Was wichtig ist für euer Leben. Denn dein Partner wird dich immer prägen. Immer. Es ist nicht die Deckungsgleichheit, sondern es sind letztlich die Unterschiede und die Gemeinsamkeiten, die unsere Beziehung ausmachen. Am Anfang ziehen dich die Unterschiedlichkeiten an und dann, wenn du verheiratet bist, irgendwann dann ärgern sie dich und du sagst, das darf doch nicht wahr sein. Wer hat denn hier wieder das liegen lassen oder warum redet der Mann nicht mit mir und warum ist dieses und jenes? Uns beiden, Christine und mir, hat sehr dieses Persönlichkeitsseminar geholfen, was wir jetzt am Samstag anbieten. Du darfst gerne gleich am Ausgang noch eine Einladung mitnehmen, wenn ihr plant zu heiraten oder wenn du in einer Ehe schon bist und sagst, Mensch, ich verstehe immer nicht, warum mein Partner so unterschiedlich ist. Uns hat das so geholfen und ich habe nur gedacht, hätten wir das doch schon eher gemacht und wir hätten uns so manchen Streit, so manche Dinge erspart. Es hat uns sehr, sehr geholfen. Zusammen sind wir mehr als getrennt. Gott fügt zusammen, dass wir uns miteinander entwickeln. Und diese Entwicklung hat zwei Richtungen. Einmal aufeinander zu, aber auch eine Entwicklung hin zu dem lebendigen Gott. In einer gesunden Beziehung, in einer gesunden Ehe gibt es zwei Beziehungspfeile, nämlich einen zu Gott hin, näher mein Gott zu dir, und einen näher zu deinem Partner hin. Durch meine Frau durfte ich so viele Dinge lernen von Gott. Das ist unfassbar. Ich bin ihr so dankbar. Sie ist wirklich mein Coach, mein Freund. Sie darf alles sagen in mein Leben. Das passt mir nicht immer, was sie sagt. Aber ich merke, es ist etwas, was aus Liebe kommt. Wir wünschen uns oft, dass wir so gleich sind. Aber weißt du, dann wäre ich ja mit mir selber verheiratet. Und ich möchte mal fragen, wer möchte mit sich selber verheiratet sein? Würdest du dich heiraten? Du kennst dich so gut. Wahrscheinlich nicht, ne? Also ich würde mich nicht heiraten. Es treffen zwei unterschiedliche Menschen aufeinander, die nicht perfekt sind, aber die zusammenwachsen dürfen und die auch gemeinsam näher und auch einzeln näher zu Gott kommen können. Und hier beginnt oder hier ist der Moment oder das Potenzial, wo auch wieder die Trennung und die Scheidung stattfinden kann. Das ist ja nicht gleich die Scheidung vor dem Richter, sondern das ist da, wo wir in Gedanken, in unserem Herzen und unseren Gefühlen uns auseinanderleben, wo der Fall weggeht von Gott, wo der Fall weggeht vom anderen und wir anfangen, uns zu trennen und destruktive Prozesse nicht aufhalten. Gott will zusammenfügen und das geht nur darin, dass wir Gott suchen und den anderen suchen. Und ich sag dir, es gibt keine bessere Lebensschule als deine Ehe. Es gibt keine Schule, wo du so viel lernst über deine Fehler und die Fehler von anderen Menschen und auch Fehler, die ihr gemeinsam macht. Aber es ist immer wieder der Punkt, wo du sagen darfst, vergib mir, dass ich falsch gehandelt habe. Und Vergebung ist der Moment, wo ich spüren darf und erleben darf, dass mein Partner mich liebt, meine Fehler nicht zurechnet, mir vergibt und wieder neuen Treibstoff in unsere Beziehung bringt, einzahlt auf das gemeinsame Konto. Vergebung und Versöhnung ist der Motor deiner Beziehung. Und viele Beziehungen gehen auseinander, weil Verbitterung ihre Grundlage wird, weil die Pfeile auseinandergehen und auch dann letztlich weggehen von Gott, weil Gott will immer, dass wir unseren Nächsten lieben. Auch deine Frau, auch dein Mann, weißt du das? Dein Nächster ist auch deine Frau und dein Mann. Matthias und Katrin sind so nett, ihr werdet, glaube ich, jetzt mal nach vorne kommen und uns auch ein bisschen erzählen von ihrer Unterschiedlichkeit. Ich würde gerne das Mikro dann noch nehmen, dann können die beiden kurz erzählen. Denn sie sind auch schon viele Jahre verheiratet und als ich so mit Katrin telefoniert habe, dann habe ich auch so gesagt, ja, ihr zwei seid ja sicherlich auch nicht gleich, sondern unterschiedlich. Und dann hat sie laut gelacht.
Ja, hallo.
Geht ruhig nach vorne.
Das ist mein Ken, seit 25 Jahren.
Ja, Michael rief also an und frug, ob wir das sagen könnten, ob er predigt über Gemeinsamkeiten oder irgendwie so, habe ich was mitbekommen. Und ich dachte so, ja, können wir nicht über, also wir sollten was sagen über unsere Unterschiedlichkeiten. Und bei uns ist das ungefähr so wie da auf der Zeichnung. Unsere Gemeinsamkeiten sind relativ weit auseinander, und, also relativ weit auseinander, ja genau, und unsere Unterschiedlichkeiten, die Bereiche sind relativ groß. Und ich hätte gerne über das gesprochen, was wir gemeinsam haben, dann bin ich nämlich schneller fertig. Das dauert so 30 Sekunden, dann bin ich schon da durch. Viele kennen mich, viele kennen auch meine Frau und wissen, dass wir sehr unterschiedlich sind. Es ist für uns ein großes Problem, zusammen ins Kino zu gehen, weil ein Kinofilm, den wir beide mögen, der kommt ungefähr alle 10 Jahre. Und so haben wir ganz, ganz viele, viele Sachen, die extrem unterschiedlich sind. Wenn wir zusammen in der Küche stehen, gibt es 2 Möglichkeiten. Entweder gehe ich oder sie geht. Weil da kommt kein Essen bei raus, sondern nur Streit. So, also das ist in ganz, ganz vielen Bereichen unseres Lebens so. Unsere Kinder haben mitbekommen, dass Michael anrief beim Abendbrot. Ich war nicht zu Hause. Und die Katrin kann mal sagen, wir haben 4 Kinder. Preis dem Herrn dafür. Das können wir gemeinsam. So viel zu den 30 Sekunden. Jetzt meine Frau kann euch mal sagen, was unsere Kinder, die haben es mitbekommen und die haben auch sofort alle ein Statement abgegeben, was wir denn so für Gemeinsamkeiten haben oder nicht.
Also es würde den Rahmen sprengen, um das jetzt alles zu sagen, dann stehen wir morgen noch hier. Leonie hat es eigentlich, unsere Jüngste, direkt auf den Punkt gebracht. Sie hat gesagt, oh, da musst du auf jeden Fall das sagen. Mama arbeitet immer schneller, braucht immer Ordnung, Papa sieht das chilliger. So, und das ist natürlich schon für uns auch eine sehr große Herausforderung. Ich bin von Grund auf ein extremst ordentlicher Mensch und brauche sehr viel Ordnung zu Hause für mein seelisches Gleichgewicht, um mich entspannen zu können. Und ich hasse es, wenn überall Klamotten rumliegen. So, jetzt stört mich da nicht nur so eine Jacke auf dem Sofa, sondern wir sind ein 6-Personen-Haushalt und wenn jetzt jeder seine Jacke aufs Sofa legt und jeder seine Schuhe nicht wegräumt und jeder seinen Teller, seine Tasse, das kann man jetzt ja sich selber denken, wie das dann bei uns zu Hause aussieht, geht gar nicht. Das ist für mich einfach ganz schwierig und ja, wie gehen wir jetzt gemeinsam damit um? Matthias hatte schon gesagt, also zusammen machen wir zu Hause nicht so viel, aber wir haben gelernt, den anderen einfach zu respektieren, so wie er tickt. Und das hat was mit Herausforderung zu tun, da haben wir sehr lange dran gearbeitet. Es gibt eine klare Aufgabenverteilung, jeder räumt seinen Krempel dann weg, zu welchem Zeitpunkt auch immer. Da gibt es auch eine klare Absprache. Männer brauchen eine klare Ansage, mein Kennen braucht eine klare Ansage. Also es ist nicht so, früher habe ich mich wirklich viel geärgert, das muss er doch jetzt mal sehen, warum räumt er jetzt seinen Scheiß da nicht weg und das ärgert mich total. Er hat gesagt, ich sehe es nicht. Er nimmt es nicht wahr, weil es ihn nicht stört. Ich nehme es wahr, weil es mich stört. Und das sind natürlich schon so zwei Herausforderungen, die da aufeinanderprallen, das dann zu einem guten Ende zu bringen. Wir haben einfach gelernt, den anderen in seiner Unterschiedlichkeit anzunehmen. Es gelingt uns heute noch nicht immer so gut. Aber wenn ich ihm sage, du Schatz, stört mich, könntest du die Sachen bitte wegräumen, ist er immer gewillt, das auch zu tun, weil manchmal braucht er diese Aufforderung, damit er es einfach auch wahrnimmt. Und ich habe einfach gelernt, nicht sauer zu sein, weil er will mich ja damit nicht ärgern, sondern für ihn ist es einfach nicht so wichtig. Ihm sind halt einfach andere Dinge wichtig. Und er sagt immer, zu Hause muss nicht aussehen wie schöner wohnen. Ich wohne aber gerne sehr schön zu Hause und deswegen räume ich dann auch gerne auch auf. Ich erwarte dann auch vieles nicht von ihm, dass ich halt zweimal am Tag sauge und dann hinter jedem herräume. Ich mache es einfach, weil ich es für mich brauche und er lässt mich dann einfach auch. Uns hat auch sehr geholfen auf der Familienfreizeit. Vor Jahren haben wir darüber gesprochen, 5 Sprachen der Liebe. Also das ist für mich auch ein Buch, das sollte jedes Paar gelesen haben, weil es ist ganz wichtig, dass man weiß, wie der Partner tickt, was er für eine Liebessprache spricht. Und wenn ich meinem Mann bis an meines Lebensendes treu sein will und er mir, dann muss man daran arbeiten. Und dann ist diese Liebe auch einfach da, dass man einfach ja immer wieder neu sich findet, sich zusammenrauft und ihm in dem seiner Liebessprache dann einfach auch begegnet. Also das war mir nochmal ganz wichtig, das zu sagen. Wir halten es auch locker die nächsten 25 Jahre zusammen aus, auch wenn wir viele Unterschiedlichkeiten haben, aber es ist gut so, wie es ist. Und das hat Gott uns auch zugetraut.
Ja, finde ich großartig, dass ihr auch so offen davon berichtet. Auch das lässt ja mal wieder so ein paar Luftballons platzen, glaube ich, dass das nicht immer so eitel Sonnenschein ist. Aber wenn man euch sieht, nehme ich euch auf jeden Fall ab, dass ihr ja miteinander lebt. Und ich finde das großartig. Dankeschön für euren Beitrag und für eure Ehrlichkeit. Ja, Sie haben schon einiges angedeutet und das ist so ein richtig gutes Buch, was ich auch allen Singles empfehlen kann und dir sagen kann, ja, es gibt 5 Sprachen der Liebe und meistens sprichst du die Sprache, die dein Partner nicht spricht und du musst die andere erstmal lernen. Das ist wie eine Fremdsprache lernen. Aber dann kannst du dich gut unterhalten. Das ist etwas Schönes und deswegen lohnt sich auch zu Familienfreizeiten mitzufahren und ja, daran zu arbeiten. Ich möchte abschließen und einfach nur sagen, Gott will uns zusammenfügen. Und so sieht eine gesunde Beziehung aus. Da sind wir haben Dinge mit uns selber zu klären, da ist unser Gegenüber und da ist der lebendige Gott. Und wenn seine Gegenwart in unserer Ehe, in unserem Miteinander ist, dann dürfen wir Dinge lernen. Wir dürfen lernen, wie Gott mit Menschen umgeht, wie er sie behandelt und dürfen dann den Nächsten auch so behandeln. Und dann fangen wir an, das Haus unseres Lebens zu bauen, das gemeinsame Haus. Und das ist vor 10.000 Jahren schon so gewesen und das wird auch in 10.000 Jahren noch so sein. Ein Haus braucht immer ein Fundament. Und je nachdem, auf welchem schwierigen Gelände, sogar ein besonders gutes Fundament. Wenn du aus schwierigen Verhältnissen kommst, vielleicht aus einem Elternhaus, wo wenig Vorbilder sind, dann brauchst du ein besonders gutes Fundament. Denn deine Ehe soll tragen. Und dann bauen wir unseren Wolkenkratzer. Und jedes Jahr dürfen Stockwerke dazukommen. Und irgendwann ragt es in den Himmel und andere sehen das. Die anderen sehen nur die Spitze, die sehen nur das Tolle und oh, wie imposant ist das. Aber die viele Arbeit, die da drin steckt und das gute Fundament, das sieht man nicht. Aber das macht Beziehung aus. Und ich möchte uns Mut machen, dass du investierst in eine gute Beziehung. Ihr seht, da gibt es noch viele Dinge, über die ich heute auch noch reden wollte. Aber das ist auch was fürs Frühjahr dann, was wir miteinander tun können. Gott möchte uns dazu bringen, dass wir wieder miteinander reden. Und dass wir mit ihm reden. Reden ist der Anfang. Auch wenn deine Beziehung ins Stocken geraten ist, fang an, mit deinem Partner zu reden. Vielleicht sogar mit Hilfe. Und dann brauchen wir diesen Schmierstoff, die Vergebung, das aufeinander zugeben und auch Vergebung einmal annehmen und sagen, ich habe so grässlich ins Klo gegriffen, aber da ist jemand, der mir meine Schuld nicht zurechnet. Und Vergebung ist wie Schuldenerlass. Auf Null setzen. Damit der negative Kontostand wird auf Null gesetzt. Und dann interessiert es keinen mehr, was vorher war. Gott sagt, Jesus sagt, wenn wir unsere Schuld bekennen, ist er, der lebendige Gott, treu und gerecht und vergibt uns unsere Schuld und reinigt uns von allen Fehlern und Ungerechtigkeiten. Einer achte den anderen höher als sich selbst. Den anderen über mich zu stellen, das Wohl des anderen zu sehen, ist etwas, wo Gott uns bei helfen kann. Das ist nicht natürlich. Natürlich sehe ich mein Wohl. Aber mit Gottes Hilfe darf ich das Wohl des anderen sehen. Und dazu gehört, zu einer gesunden Beziehung, gehört auch das Anliegen Gottes an erste Stelle zu setzen. Wundere dich nicht, wenn deine Familie nicht so gut läuft, wenn Gott nur eine Nebenrolle spielt, wenn Kirche und alles, was damit zusammenhängt, nur eine Nebenrolle spielt. Jesus selber sagt, kümmere dich zuerst um Gottes Angelegenheit, um Gottes Sache und alles andere wird dir zufallen, wird dir gegeben werden. Das ist übernatürlich, das kannst du nicht verstehen, aber das ist das Prinzip Gottes. Und letztlich, leb nicht nur für dich selber, sondern sei ein Segen für andere. Der Segen wird dann mehr und das ist auch bei jedem Teich so oder bei jedem See so, wenn der Zufluss da ist und gleichzeitig der Abfluss, dann stinkt das nicht und so hast immer frisches, schönes Wasser, in dem Dinge gedeihen können, Pflanzen und Fische und so weiter. Und so soll euer Leben sein, so soll eure Beziehung werden. Auch euch jungen Leuten sage ich das. Sieh das einfach, da ist der Zufluss von Gottes Liebe und Segen in dein Leben und du gibst gleichzeitig ab. An deine Frau, an deinen Mann und an andere. Und ich möchte jetzt noch für uns beten. Ich weiß, dass hier Menschen sind, die das berührt, die das betrifft. Mich betrifft es auch. Alles, was ich heute sage, betrifft mich. Es betrifft meine Ehe, meine Familie. Und eine Gemeinde wird so stark werden, wie ihre Ehen sind und wie ihre Beziehungen sind. Und unser Wunsch ist es, wir beten dafür, wir fasten dafür, wir ringen dafür, dass Beziehungen wiederhergestellt werden, dass das wieder stattfindet, miteinander reden, einander vergeben, einander achten, das Anliegen Gottes ins Zentrum stellen und ein Segen werden. Und du sagst, ja, jetzt muss ich mich alles anstrengen, das alles zu machen. Ja, dein Einsatz ist nötig. Aber Jesus sagt, ich bin bei dir jeden Tag. Ich stehe dir bei, ich helfe dir, ich bin dein Gott, ich bin dein Helfer, ich bin dein Erlöser, ich bin dein Befreier. Lass uns einmal gemeinsam aufstehen und ich möchte für uns beten. Herr Jesus, ich danke dir für diesen großartigen Morgen. Ich danke dir, dass es ein Morgen ist, in dem du uns deine Freude schenken willst, deine Hoffnung gibst für die Zukunft. Und ich bete für alle, die frustriert sind, Herr. Bete für alle, die sich fragen, ja, was ist denn? Ich habe doch schon so viel versucht und es gelingt nicht. Herr, die hoffnungslos sind. Gib neue Hoffnung. Rede in die Ehen und in die Beziehungen hinein. Herr, lass etwas Neues aufblühen. Lass deine Prinzipien regieren. Herr, ich bitte dich darum, dass unsere Familien, unsere Beziehungen, die da sind, die Paare und die Ehen und auch alle anderen Beziehungen, die da sind, Herr, dass sie geprägt werden von deinem Wort, von deinen Beziehungen, von deinen Wahrheiten und von deinen Prinzipien, Herr Jesus. Danke. Danke, dass du hineinredest und dass du hilfst. Auch denen, die heute Morgen hier sind und sagen, ich habe keine Beziehung zu dem lebendigen Gott. Herr, begegne ihnen und mach sie neu. Amen.